Einen schönen guten Tag. Ich freue mich, innerhalb von 14 Tagen hier wieder in Leipzig zu sein und einen weiteren Vortrag zu halten. Diesmal ist das Thema der Mensch und die kosmische Ordnung. Aber ich möchte noch etwas dazu bemerken. Dieser Titel ist erweitert worden von mir. Den gibt es von mir schon einmal im Internet. Und ich habe eine Menge an zusätzlicher Daten hinzugefügt. Deswegen also nicht für diejenigen, die dieses Thema jetzt sehen, sich irritieren lassen. Es gibt viel Neues. So, und für den Anfang möchte ich etwas bemerken, was für den Anfang des Vortrages ungewöhnlich erscheint. Es gibt nämlich einen Zusammenhang, den man auf den ersten Blick so nicht sieht. Ich möchte mal einen Vergleich machen. Es gab einmal diese Trilogie Planet der Affen. Und am Anfang war es so erkennbar, dass ein Raumschiff in einer Zeitschleife scheinbar auf einem fremden Planeten gelandet ist. Und dort herrschten die Affen. Im letzten Teil bekommt man mit, dass es wie es auf der Erde war. Nur es gab inzwischen eine große Katastrophe und folglich war nicht erkennbar, dass sie sich wieder auf der Erde befinden. Insgesamt finde ich die gesamte Filmgeschichte sehr schlitzohrig, weil da wohl ein bisschen versteckte Politik drin ist. Denn wenn die Erde zum späteren Zeitpunkt ein Planet der Affen ist, dann hat sich der Drehbuchautor bestimmt noch ein paar Hintergedanken dazu gemacht. Warum spreche ich das an? Weil ich mit einem Thema anfangen will, wo man im ersten Moment überhaupt nicht erkennt, warum ich das mache. Aber zum Schluss kommt die Lösung. Und dazwischen gibt es viele andere interessante Dinge. Nun mag es sein, dass manche Menschen mit einer höheren Ordnung, einer kosmischen Ordnung, egal wie man es bezeichnet, Gott, Schöpfer, Gott oder Natur, ihre Probleme haben. In einer ganz alten Literaturquelle, in den sogenannten Apokryphen, habe ich einen Auszug hier dargestellt aus dem Buch von Augustinus, Bücher über den Gottesstaat. Und da steht das Ungewöhnliche, der höchste und wahre Gott also mit seinem Worte und dem Heiligen Geiste, von dem jede Norm, jede Form, jede Ordnung kommt. Und jetzt, das finde ich noch viel schöner, von dem Maß, Zahl, Gewicht kommt. Der nicht nur Himmel und Erde, nicht nur den Engel und den Menschen, sondern selbst die innere Einrichtung des kleinsten und verächtlichsten Tieres und so weiter dafür seine Verantwortung getragen hat. Diese Aussage Maß, Zahl, Gewicht, das ist das, wo ich erwähne, es fängt etwas an mit dem Vortrag, der mit der Ordnung des Menschen zu tun hat, aber mit einem Thema beginnt, der scheinbar überhaupt nicht danach aussieht. Vor vielen Jahren, 20 Jahren, habe ich meiner Frau gesagt, das war so 2001, übrigens, der Zoll stimmt nicht in seiner Länge. Da hat die gesagt, du spinnst. Wie willst du denn das heute noch beweisen können? Ein halbes Jahr später habe ich das, was ich im Kopf dann schon rausbekommen hatte, entdeckt. Und zwar in einem Fachbuch über Maßen, Zahlen und Gewichte und der Zeiteinheit. Und da steht doch tatsächlich, dass, Moment, ich nehme mal den größeren hier, dass der amerikanische Fuß von einer Formel abhängt. 1200 durch 3937. Und hier ist nur abgekürzt, was da entstanden ist. Ich habe dann das natürlich mal ausgerechnet, weil man dieses in Fuß kann man ja in Zoll umrechnen, also geteilt durch 12. Und das ist ja in Meter und ich habe es in Zentimeter. Und in Zentimeter gibt es das hier. Diese Formel, 1 durch 0,3937. Ich habe gestern noch mal im Internet geprüft, mal die Formel eingegeben, 0,3937. Da gibt es inzwischen 24 Millionen Seiten. Mein lieber Mann, es gab Zeiten vor 20 Jahren, da waren es etwa 200.000 Seiten. Ja? Also das ist irgendwie ein bisschen in die Öffentlichkeit schon stärker hineingekommen. Das Besondere bei diesem Maß ist allerdings, dass da eine Verdopplungsfolge ist, die man erst mal sehen muss. Nun habe ich so ein paar Augen, die ein bisschen anders noch gucken können. Ich sehe viele Strukturen, die für andere nicht gleich im ersten Moment ersichtlich sind. Jetzt habe ich das durch 10 geteilt und dann kommt diese Ziffernfolge raus, die hier noch mal schöner dargestellt. Einmal 254 ist Doppelte, ist Vierfache ist und so weiter. Und das kann man aber auch mathematisch als eine Potenzfolge darstellen. Alleine so ein Maß zu haben, wo ein Maß berechnet wird, ein unglaublicher Hintergrund dahinter verborgen ist, das finde ich schon ein bisschen sehr bemerkenswert und denke, da hat es wohl nichts mit dem Zufall allein zu tun. Bemerkenswert ist, dass heute englische Quellen immer noch den Zoll als das Maß Gottes bezeichnen und ihn wieder einführen wollen. Da gibt es bis heute Gruppierungen in England, die dafür kämpfen. Das wird sich nicht durchsetzen, sage ich einmal, weil das Maß eine andere Bedeutung hat in der historischen Geschichte und im kosmischen System. Deswegen sage ich erstmal, dieses Maß ist ein geistiges Maß, weil es von einer Formel abgeleitet wird. Demgegenüber gibt es natürlich noch den irdischen Zoll, den wir heute kennen, 2,54 Zentimeter. Jetzt war meine Frage über längere Zeitraum, wieso gibt es diese beiden Maße, den englischen und den amerikanischen, mit dieser kleinen Unterschied? Ich hatte da vor, das weiß ich das nicht mehr, das müssten auch so 15 Jahre her sein, in Zürich mal in Interlaken einen Vortrag gehalten und hatte auch die Gelegenheit, Professor Hurtak kennenzulernen, der eine sehr ungewöhnliche Person ist. Und er wollte dann von mir wissen, was ich von dem Zoll halte, weil ja es noch einen sogenannten Pyramidenzoll in der Literatur gibt. Das ist aber genau der. Ich habe ihm das erklärt, da hat er gestaunt und hat gesagt, beachtlich, beachtlich, beachtlich. Ja, hat es akzeptiert. So, was ist nun das Besondere dran? Ich bin irgendwann bei dieser Suche und bei diesen Rätselraten auf etwas gestoßen, wo ich etwas in meinen Kopf intuitiv hineinbekommen habe. Und das war eine Ziffernfolge 155. Nun ist vielen schon bekannt, dass ich natürlich ein bisschen Verbindung habe und habe hinterfragt, was das eigentlich soll. Und da hat man mir gesagt, ihr Menschen könnt mit der Zahl nichts anfangen. Ihr seid einfach im Irdischen gebunden. Und da spielt das noch keine Rolle. Für uns ist es anders. Für uns ist diese Zahl geadelt. Das fand ich schon mal bemerkenswert, zu sagen, die ist geadelt. Und erst in höheren kosmischen Dimensionen hat sie eine größere Bedeutung. So, mit dieser Zahl habe ich natürlich dann erstmal arbeiten sollen müssen, habe auch gewisse Intuition dazu bekommen, was ich machen soll. So, und dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe das erste Mal diese beiden Ableitungen gemacht. Die Wurzel aus 0,155 und da kommt 3937, 3937 und so weiter raus. Und wenn man das Reziprok macht, 254, und dann wieder 254, wie zur Bestätigung kommt das noch einmal. Und wenn man das weiterentwickelt, dann kann man hier wieder Gruppen bilden. Und die Gruppenbildung führen zu einer Folge, die sehr, sehr, sehr ungewöhnlich ist. Nun habe ich ja nur eine ganze Reihe von Freunden. Dazu gehören mittlerweile auch Professoren. Und einer, der zum damaligen Zeitpunkt noch Doktor der Mathematik war, in einem großen Forschungszentrum, hat mir dann die Ableitung gemacht und hat mir gesagt, von diesen beiden Dingen kann man Pi ableiten, so wie wir es in der Mathematik kennen. Das habe ich hier in diesem Heft mal niedergeschrieben. Und es gibt auch das mit dieser Thematik, die kosmische Ordnung der Maßsysteme, auf meiner Internetseite in der Mediathek bei Artikel. Da kann man das nochmal nachlesen, um die ganze faszinierende Mathematik zu begreifen. So, also das Ungewöhnliche, man kann davon auch Pi ableiten. Dann bin ich in der englischen Quelle darauf gestoßen, dass die sakrale Elle 25,025 Zoll haben soll. Das ist in alten Büchern von 1800 in die 50, 60 zu finden. Und ich habe dann das mit diesem Zoll einmal umgerechnet und dann kam Folgendes raus. Wenn man die sakrale Elle mit diesem eben geistigen Zoll ermittelt, gibt es eine doppelte Verdoppelungsfolge mit plus, minus, plus, minus, plus, minus und 127, 127 und so weiter. Ja, diese Ziffernfolge ist Science Fiction in der Mathematik. Also, was hat das alles nun zu tun? Wir gehen noch mal weiter. Ich hatte in den alten Quellen gelesen, dass Prophet Henoch behauptet hat, Gott hätte ihm den Poldurchmesser der Erde mitgeteilt mit 500.500.000 Zoll und auch 20 Millionen sakrale Ellen. Und ein Amerikaner, Hugh Charlson, hat in Mexiko, in Teotihuacan, Messungen gemacht und ist auf die Schlussfolgerung gekommen, was die dort wussten, war, dass die Erde einen Poldurchmesser von 12 Millionen Hunab hat. Das ist 1,059 Meter, also auch ein kosmisch bestimmtes Maß. Und jetzt ist die Frage, was ist ja noch dahinter verborgen? Dass die Franzosen das wussten, die 10 Millionen in Metern, ist ungewöhnlich. Das können die eigentlich nur gewusst haben aus alten Quellen, denn das konnte man auch in der Zeit nach der Französischen Revolution nicht irgendwo berechnen oder ermitteln. Der Hintergrund für all das Ganze ist, dass diese Maße miteinander verknüpft sind. Und wenn man dies also richtig hat, die Maße, kommt immer dasselbe raus, 127, 127, 254 und so weiter. Und hier an der Stelle müsste man das Komma machen in Kilometer. Und heute ist die Erde dicker, rund knapp 800 Meter. Darüber ist Klarheit in der Wissenschaft, dass die Erde dicker geworden ist. Wir kennen ja auch Fossilien in viel tieferen Schichten. Nur man kennt die Hintergründe nicht, warum die Erde dicker geworden ist. Es gibt also Symbolismen zu dieser ganzen Thematik. Das ist mir gezeigt worden vor Jahren, dass die Zahl 127 diesem Symbolismus einer Stufe entspricht, und zwar von einem Ausgangsniveau, Fähigkeiten, Fertigkeiten sich aneignen und dann stabilisieren. Das ist eine Stufe, eine geistige Bewusstseinsstufe. Und dann hat man mir auch das beigebracht. Die nächste Stufe ist die doppelte, 2, 5, 4. Ja. Bemerkenswert, 2,54 Zentimeter ist der Zoll. Also müssen wir dem Zoll durchaus eine ganz andere Geschichte zuordnen, die wir bisher noch gar nicht so kennen. Bei dem ganzen System, was ich mit anderen Maßen weiter untersucht habe, habe ich festgestellt, der Zentimeter. Der Zentimeter ist die Krönung und davon hängen alle anderen Maße ab. Alle. Wenn man das als Schlussfolgerung nimmt, heißt das nichts anderes, dass der Zentimeter das älteste Maß ist und dass wir den Zentimeter und das Dezimalsystem nicht haben, weil wir 10 Finger haben, sondern umgedreht. Wir haben die 10 Finger, um uns zu erinnern, dass das Dezimalsystem ein kosmisches Informationssystem ist. Und in meinem Buch über die kosmische Ordnung habe ich darüber Details weiter ausgeführt, wie das Dezimalsystem entsteht und dass es das Älteste ist. So, was ist dahinter noch verborgen? Und das möchte ich mir bis zum Schluss noch aufheben, weil es dazwischen noch viele andere Dinge gibt. Eine der wichtigsten Fragen, die man stellen muss, zu dem Pro und Contra, die ganzen Diskussionen in der Wissenschaft, wer hat Recht, gibt es einen Gott, gibt es einen nicht, ist der Mensch ein Produkt einer höheren Ordnung oder nicht, ist alles dem Zufall erwachsen. Und ich habe mit dieser Thematik mich mal sehr detailliert beschäftigt. Und bei dieser weiteren Frage bin ich auf das Knochensystem des Menschen gekommen und habe festgestellt, dass wir in unserem Knochenaufbau einen kosmischen Code haben. Das war immer in der Vermutung, hatte ich das schon drin. Ich will auch dann erklären, wo der Schlüssel dann gelegen hat. So, wir haben als allererstes in unserem Knochenaufbau die sogenannte Dualität. Dualität ist die dingliche Zweiheit. Und es gibt Menschen, die da behaupten, wir müssen die Dualität endlich überwinden. Und da sage ich, ja, bitteschön, welche Gehirnhälfte möchtet ihr zuerst rausoperieren lassen, die linke oder der rechte? Beide Gehirnhälften sind eine Dualität und ihnen schwingt die Polarität. Deswegen können wir, aber jetzt mehr abstrakt formuliert, mit der einen Gehirnhälfte logisch denken, können das für positive Dinge entwickeln, aber genauso für Kriminelle und Verbrechen. Und die andere Seite ist mehr die emotionale, abstrakt formuliert. Und dort können wir einen Menschen, dem wir begegnen, lieb haben, umarmen, gern haben. Und wir können ihn umgedreht ablehnen und ihn bis hin im Verbrechen umbringen. Also Polarität ist immer die Schwingung zwischen zwei Polen in unterschiedlicher Stärke. Also muss man formulieren, die Dualität ist die Einheit, in der die Polarität schwingt. So, und diese Dualität haben wir natürlich im Körper ganz signifikant. Mit Ober-Unterkiefer, Knochen des Schultergürtels, Rippen, Beckenknochen, Arme, Hände, Füße. Aber das ist nicht alles. Wir sehen auch eine Dualität in anderem Zusammenhang, wie zum Beispiel die Gehirnhälften, die Augen, die Ohren, Nasenlöcher, Lungenflügel, Rippen, Herzkammern, die zwei Blutkreisläufe des Menschen, die Eierstöcke und die Hoden. Also ist erstmal ein Konzept im Menschen, was die Zweiheit in einer Einheit des Menschen verbirgt. Gehen wir mal weiter, kommen wir mal zu ganz konkreten Sachen. Ich war gestern beim Zahnarzt und mit der Schwester unterhalte ich mich ab und zu mal ein bisschen und dann habe ich sie mal gefragt, sagen Sie mal, wissen Sie eigentlich, wie viele Knochen die Hand hat? Keine Ahnung, wusste es nicht. Ja? Und dann habe ich ja gesagt, es sind genau 27. 3 mal 3 mal 3. Man kann das auch hier nachzählen, dann kommt man genau auf diese 27. So, dann hat der Arm 3 Knochen. Also ist ein Code des Armes von Hand und Arm 3 mal 3 mal 3 plus 3 ist 3 mal 10 gleich 30. So, dann habe ich die Krankenschwester gefragt, oder Zahnärzthelfer, das ist vielleicht besser zu sagen, wie viele Knochen hat der Fuß? Ja, sagt sie auch 27? Ich sage nein, es sind plus 26. Aber wir haben noch eine Kniescheibe und die wird offiziell einheitlich als Knochen gezählt. Und dann gibt es dasselbe Prinzip wieder. Wieder 30 Knochen in einem Bein. Was eigentlich die Konsequenz ist, wir haben mit beiden Armen 60, wir haben mit beiden Beinen 60 und zusammen 120. Obendrein lassen sich alle Zahlen durch 12 ausdrücken. Was insofern bemerkenswert ist, weil ja die 12 in der Literatur immer auch eine besondere Rolle spielt. Jetzt kommen noch 2 mal 12 Rippen dazu und dann haben wir insgesamt 144 Knochen in Extremitäten und im Brustkorb. Und im alten Ägypten war die 144 eine sogenannte Meisterzahl. Und wenn im Körper in dieser Struktur eine Meisterzahl verborgen ist, dann habe ich mir überlegt, dann wird doch nicht es so sein, dass in den anderen Knochen alles nur zufällig zusammengewürfelt ist. Dann gibt es vielleicht auch eine Ordnung. Ja, aber die hat kein Anatom bisher gefunden. Das ist das Schlimme. Warum nicht? Es spielt noch eine Rolle, dass Anatommenschen in unterschiedlichem Alter seziert haben. Und ich mache mal eine Verbindung zuallererst zu diesem Pentagramm, das an der Spitze, wenn man die Winkel ausdrückt, genau 144 Grad hat und die drei unteren Bögen 216 oder 6 mal 6 mal 6. Jetzt ist die Frage, hat der Mensch vielleicht insgesamt 216 Knochen? Das gilt allerdings erstmal zu beweisen und kein Anatom kann das beweisen. Ich gehe mal darauf ein dann. So, ich habe dann, was mir schon lange bekannt ist, Pyramidendaten. Im Gizeh-Plateau hat die Cheops-Pyramide beide Zahlen in dem inneren und äußeren Schichtenaufbau. Aber in Teotihuacan, Mexiko, haben wir das in einem anderen Bezug. Denn Sonnenpyramide ist 216 Hunab lang, also diese 1,05 Meter rund, und die Mondpyramide 144. Die Frage ist wieder, wer hat bei der Planung der Pyramiden dieses Wissen gehabt? Es hätte eigentlich keiner haben können. Und ich möchte mal Zwischenbemerkungen machen. Ich habe mich mit Unmengen Schöpfungsmythen beschäftigt, sehr vielen. Und ich habe zu Hause vielleicht so einen Berg und da sind Hunderte drin. Und dann habe ich festgestellt, in diesen Schöpfungsmythen sind Puzzles verborgen von kosmischem Wissen. Allerdings so schlitzohrig kodiert, dass die Wissenschaftler denken, naja gut, am Abend zu viel getrunken und dann haben die ein bisschen geträumt. Nur das Schlimme ist, es passt zusammen. Und je mehr man dieser Puzzle übersetzen kann, ergibt es ein homogenes Konzept. Und das ist natürlich das Gewaltige, dass bei früheren Völkern das Analoge ist. Sie haben ein Wissen gehabt, was sie gar nicht hätten haben können. So, dann war für mich eine ganz entscheidende Erkenntnis, wo ich im Internet den Herrn Dr. Karl gefunden habe. Und der hat wohl möglicherweise mit Anatomen zusammen. Jedenfalls veröffentlicht er, bei der Geburt haben Kinder immer noch einen relativ hohen Knorpelanteil in ihren Gebeinen. Erstaunlicherweise haben sie dort auch sehr viel mehr Knochen als Erwachsene, nämlich rund 100 Knochen mehr. Das hieße über 300. Über 300. Und die Anzahl schwanken und mir war sofort klar im Kopf, der Hintergrund, der dafür gilt, ist eigentlich eins: Das Alter war das Entscheidende, wenn man jemanden auseinandergenommen hat. Ein jüngerer Mensch, also noch mehr, und ein älterer sind viele Knochen zusammengewachsen, was ja so auf die Art und Weise bewiesen wird. So, und diese Anatomen geben in der Regel an 206 bis 214. Was natürlich zeigt, je nach Alter ist man auf unterschiedliche Größen gekommen. Ich habe sogar mal einen mit 220 gefunden. Der hat sich aber wieder versteckt, von der Internetseite runtergenommen, weil er gedacht hat, na, ich bin ein bisschen zu sehr aus dem Rahmen. So, jetzt habe ich mal gedacht, untersuch doch das Ganze mal noch genauer. Gehen wir mal zum Becken. Da gibt es Anatomen, die sagen, das Becken hat nur zwei Knochen. So, links und rechts. Da frage ich mich, wie kommen die da drauf? Ein anderer sagt, wir haben Kreuzbein, Steißbein, zwei Hüftknochen, die sich aufteilen in Darmbein, Sitzbein und Schambein. Also alles doppelt, zusammen acht. Ergibt eine Logik. Vor allem, wenn man diesen Beckenknochen insgesamt anschaut, muss man sagen, ziemlich kompliziert. Und wie das als ein einziges Stück nur angesehen werden kann, eine linke und eine rechte Hälfte, ist mir eigentlich schleierhaft. So, lassen wir mal den Herrn Karl ist beiseite. Gehen wir mal weiter. Der Schultergürtel, das ist offiziell leicht nachweisbar. Wir haben hier im Schultergürtel die beiden Schlüsselbeine und diesen dieses Schulterblatt. Und das rechts und links sind zusammen also 4. Addieren wir die zusammen, haben wir wieder 12. Ist schön, dass immer wieder die 12 rauskommen. Jetzt machen wir mal anders. Wir tun mal die Extremitäten zusammenzählen mit den Rippen und dem Beckenknochen und Schultergürtel. Kommen wir auf 156. Das ist eine Zahl, die in Ägypten eine besondere Rolle spielt. Aber es ist nicht erkennbar, warum. Diese Zahl setzt sich zusammen aus dem Produkt 12 mal 13. Und ich hatte vor Jahren schon erklärt, dass eine dichte Zellpackung aus insgesamt 12 äußeren Zellen besteht und eine mittige, die 13. Und in der Mitte die 13. Das ist der Schlüssel auch, weil wir jetzt verstehen, warum Jesus 12 Jünger hatte. Er steht in der Mitte und die stehen um ihn herum. Und die Kirche, die mit der 13 Probleme hat, da kann man doch nicht ableiten, Ischariot, der Verräter, ja, dass der in der Mitte steht und Jesus steht außenrum und hört sich mit an, was der erzählt. Oder warum hat König Artus 12 Ritter? Oder warum hat der sumerische König Anu einen Götterrat von 12, ebenso wie Zeus? Und wieso haben im Mittelalter viele Könige einen Rat gehabt, auch von 12? Also die 13 in der Mitte, die 13 ist der Clou. Und da muss ich sagen, das ist nur die Hälfte des Wissens. Aber es soll erstmal an der Stelle genügen, zu den 12 zu 13. Gehen wir jetzt mal zur Wirbelsäule über. Hier ist bekannt, dass eigentlich fast alle Menschen 33 Knochen haben. Bei Jüngeren möglicherweise als Grund 34. Also es gibt relativ wenig Menschen mit 34 Knochen. Aber die 33 ist der springende Punkt. Und dann wird es interessant, der Kopf. Der Kopf, der ist insofern bemerkenswert, weil man bei Menschen eigentlich nur 22 festgestellt hat. Jetzt ist die Frage, wieso? Also mit dem Zusammenwachsen können wir schon vieles erklären, dass es mal mehr gewesen sein müssen. Denn die 300 haben sich ja nicht in Luft aufgelöst, die restlichen. Und jetzt möchte ich eine Parallele machen zu den Hindus. Die Hindus haben hier einen Punkt. Ja? Und dieser Punkt symbolisiert das dritte Auge. Und da kenne ich noch ein paar mehr Hintergründe. Der Symbolismus aus 27 ist dieser Symbolismus mit dem dritten Auge. 3 mal 3 mal 3. Zugang zur geistigen Welt. Ja? Und ich bin einmal gefragt worden, ja, aber wenn du das so siehst, wieso haben wir dann 2 mal 27 in den Händen und hier auch noch mal 27? Ja, ganz einfach. Die Hände sind der Zugang zur materiellen Welt, deswegen insgesamt 54. Und 27 Kopf, der Zugang zur geistigen Welt. Dann passt das wieder, dass es auch eine Art Dualität ist, nur wie 2 zu 1. Von dem polaren Ding zu der Einheit. So. Also, wir sehen, dass wir wieder auf eine Zahl kommen, die wir schon kennen, mit 60, die auch durch 12 wieder teilbar ist. Nehmen wir jetzt alle zusammen, Schultergürtel und so weiter, wie es hier steht, kommen wir auf 72 oder 6 mal 12. Das wird jetzt allerdings spannend, weil nämlich das, was wir bisher schon hatten, die Extremitäten und Brustkorb mit 144, sich ergänzt mit 72. Und das ist wohl nichts anderes als 216. Also müsste der Code des Menschen, der mathematische Code, 216 insgesamt sein. Zusammen beide Zahlen ergeben 360, die aber von Menschen jetzt nicht das Entscheidende sind. Nur der Symbolismus vom Pentagramm haben wir dann auf einmal im Körper. Und ich würde sagen, damit kann man ganz gut leben. So, jetzt kommen noch ein paar Bezüge zu Ägypten und zu Kambodscha. Das wusste ich schon vor vielen Jahren, was ich hier dargestellt habe. Ich hatte einmal mit Laser in der Königskammer der Cheops-Pyramide die Maße am Sarkophag vermessen. Ich hatte Messergebnisse von 4 verschiedenen Forschern. Alle waren unterschiedlich. Ich habe da noch begriffen, warum. Aber ich komme erst mal hier hin. Das Entscheidende ist, das Rastermaße an diesem Sarkophag, die Summe aller Außenkanten 33 Königsellen ist und die Summe aller Innenkanten 27. Mathematisch geht das exakt auf, wieder 60. Wir haben also an dem Sarkophag Maße, die wir am Körper auch haben. So, was kommt jetzt? Nochmal die Bemerkung da, eingerahmt, 33, 27. Nun habe ich von Sir William Flinders Petrie sein Buch ein bisschen exakt durchgearbeitet, was er um 1800 in die 80 geschrieben hat. Und er geht davon, oder er hat eins praktiziert als ziemlicher penibler Mensch, am Sarkophag alle Seiten ringsherum mit 660 Messpunkten zu belegen. Das ist ein gewaltiger Hammer. Und hat dann mit einem Richtscheit die Abstände ermittelt, wie etwas von der Seitenwand und Innenwand absteht, also eine Differenz. Das ist relativ wenig. Dann habe ich das mit einem Computerprogramm 3D mit 100-facher Überhöhung dargestellt und das sieht so aus. Und dann sieht man, dass wie so eine Welle drin ist. Offizielle Erklärung natürlich, das ist ein Fehler bei der Bearbeitung. Und ich sage, das ist ein Geniestreich. Ich habe darüber schon öfters gesprochen, wiederhole mich an diesem Punkt hier noch einmal, denn ich war in dem Sarkophag schon über 20 Mal. Und ich habe auch erleben dürfen und können, was da passiert, wenn man in dem Sarkophag ist. Und 2006 war ich das erste Mal drin, ziemlich lange, war Gast des Direktors des Gizeh-Plateaus, das war damals Kamal Wahid, den ich schon gut kennengelernt hatte. Und wir waren auch dann in dem Verlauf danach von Jahr zu gewissen Freunden geworden. Und ich hatte die Narrenfreiheit in der Königskammer ziemlich lange verweilen zu dürfen und war insgesamt 1,5 Stunden in dem Sarkophag. Beim Hineinlegen habe ich mich zurechtgerückt und bin leicht geräuspert, einen sonoren Ton dabei, so wie man das so ein bisschen ja so merkt. Ja. Und es ging ein ungewöhnliches Phänomen ging da ab. Ich habe gemerkt, wie Energien durch meinen gesamten Körper gewandert sind, von Kopf bis Fuß. Und ich habe sofort das weitergemacht und in den vielen Jahren auch dann viele Variationen. So, und jene, die mit mir in Ägypten bisher schon waren und ebenfalls in den Sarkophag sich legen durften, konnten dieses Phänomen ebenfalls erleben. Leider nicht so intensiv, weil sie nicht so lange drin sein durften. Aber ich habe zum Beispiel bei Frauen, die mitunter eine etwas zartere Stimme haben, nachgeholfen, indem ich mich dann drüber gebeugt habe und habe mit Kraft noch einmal einen zusätzlichen sonoren Ton erzeugt. Und dann geht die Post ab. Insgesamt habe ich den Effekt erlebt, wenn man das also richtig macht, dass der Sarkophag zu vibrieren beginnt. Ich habe es geschafft, dass die Wände der Königskammer angefangen haben zu vibrieren. Das ist schon ein gewaltiges Ding, was nachweislich nicht nur meine Freunde damals, sondern auch Reiseteilnehmer später gemerkt haben, wenn sie mit dem Rücken an der Wand sitzen. Das ist ein bisschen so wie ein Kribbeln im Rücken zu spüren ist. So, die wichtige Frage lautet natürlich, zu was braucht es ein Toter? Man sieht alleine an solchen kleinen Effekten, die noch viel, viel toller ich erklären könnte, was in der Königskammer mal für eine ungewöhnliche Geometrie gewesen sein war, die heute leicht durch Erdbeben minimiert ist und durch Beschädigung des Sarkophags auch und trotzdem noch funktioniert. Also, jetzt kommen wir auch noch an einen Punkt mit dem Gizeh-Plateau, wo ich zeigen will, dass es ein Gesamtkonzept gegeben hat. Ich war der Erste, der aufmerksam gemacht hat, dass das nicht zufällig gewählte Standorte sind, nach dem bayerischen Prinzip. Schauen wir mal, da schmeißt man einen Stein hin und da bauen wir die Pyramide und dann dort die andere. Nein, nein, es gibt ein Konzept, was vollkommen homogen ist. Und da spielen auch diese kosmischen Maßsysteme eine entscheidende Rolle. Das kann ich hier nicht alles ausführen, weil es einfach viel zu umfangreich ist. Aber die Nord-Süd-Achse hat eine Ausdehnung von 1440 sakrale Ellen. Die Sphinx steht an einem Standort, wo sie das Gizeh-Plateau in dieser Achse im Verhältnis 2:3 teilt. Die einzelnen Maße enthalten alles kosmisches Datenmaterial. Und jetzt will ich noch einen Bezug nehmen. Ich werde hier nicht alles bringen, was noch an Mathematik gibt. Soll ja keine Mathevorlesung werden. Als ich die 1044 wusste, hat mir vieles noch gefehlt. Und 2006, wo ich jetzt vorhin davon erzählt habe, habe ich mir in Deutschland vorgenommen, wenn du in dem Sarkophag liegst, willst du versuchen, Zugang zu der gesamten Geometrie im Plateau zu finden. Da ich nun ein paar kosmische Freunde habe, aus anderen höheren kosmischen Dimensionen, habe ich die vorneweg schon gebeten, helft mir. Als ich aus dem Sarkophag rausgekommen bin, war ich genauso schlau wie vorher. Aber die kommende Nacht, da lief die Post ab. Und ich sah mitten in der Nacht die gesamte Geometrie des Gizeh-Plateaus mit allen Details, wie die Maße einzuordnen sind und so weiter, die Abstände. Ich habe das früh aufgeschrieben und diese Gesamtgeometrie, die steht wie eine Eins, wie eine Bank. Da das nicht alles hier zum Vortrag gehört, will ich nur noch eine kleine Sache erwähnen. Das ist, was ich angedeutet habe, die 2:3. Und der Thal-Tempel teilt das Gizeh-Plateau im Verhältnis 1:2. Dass dahinter wieder bestimmte kosmische Grundlagen stehen, sei einmal am Rande erwähnt. Aber die 1440, viele Leute, die ich frage und die meine Vorträge nicht kennen, wenn ich frage, woher kennst du die Zahl 1440? Ich habe so oft gehört, keine Ahnung. Die nächste Frage, wie viele Minuten hat der Tag? Keine Ahnung. Ja, die 1044 sind eigentlich das Nonplusultra. Der Tag hat 1440 Minuten. Dann gibt es es aber noch einmal, weil der Tempel des Salomo in der Bibel 1044 Quadratellen Grundfläche hat. Kann man nachvollziehen, weil die Maße angegeben sind. Man braucht sie bloß benutzen und ausrechnen. Ganz toll finde ich, dass Adam im Hebräischen nur mit 3 Buchstaben geschrieben wird und das zweite A ein stummes A ist. Aber der Buchstabencode der Hebräer, die jeden Buchstaben eine Zahl zuschreiben, führt dazu, dass A, Aleph die 1, D, Dalet die 4, Mem die 40 hintereinander geschrieben 1044 lesbar wären. Und das Gizeh-Plateau in seiner Länge habe ich ja schon angedeutet. Dann zu meiner Forschungsreise in Kambodscha. Angkor Wat ist eine ungewöhnliche Bauanlage. Man geht davon aus, dass sie von Surayavarman um 1300 etwa errichtet worden ist, nach der Zeitrechnung. Das Problem ist aber folgendes. Die Kambodschaner oder kambodschanische König weiß selber nicht, wie die eigene Geschichte aussieht. Durch Kriege sind die Annalen 2-mal komplett zerstört worden. Und ich habe eine Literaturquelle gefunden, wo der kambodschanische König seine Berater aufgefordert hat, aus dem Gedächtnis die Geschichte Kambodschas wieder zu reproduzieren. Das ist zweimal passiert. Kambodscha war das sogenannte Goldland. Deswegen haben sich viele Länder darum bemüht, in Kambodscha an dem Reichtum zu partizipieren. Später waren es die Franzosen. Aber früher die Thailänder von der einen Seite, die Vietnamesen von der anderen östlichen Seite und die Chinesen von der nördlichen Seite. Diese Tempelanlage hat ungewöhnliche Struktur. Und wir haben dann einmal einen dieser Inspektoren gefragt und gesagt, wie soll denn das hier eigentlich damals funktioniert haben? Wer hat denn die Planung gemacht? Und das sagt der Inspektor zu uns, die Planung, die stammt von Gott, von Indra. Ja? Und realisiert hätte Surayavarman. Na gut, ein bisschen muss er mit der Geschichte der heutigen auch übereinstimmen. Aber interessant, dass auch in den Mythen von Kambodscha vermerkt ist, dass der König Indra, nee, der Gott Indra, eine irdische Prinzessin zur Frau genommen hat. Kennen wir übrigens in der Bibel auch, ja, mit den Anunnaki. Und als der Junge groß geworden ist, wollte er ihn in den Himmel mit hochnehmen. Und da hätten die anderen Götter gesagt, der riecht, oder besser gesagt, der stinkt zu menschlich. Den wollen wir nicht. Und da hätte er ihm diesen Tempel errichtet und ihn zum König von Kambodscha gemacht. So einen anderen Mythos steht, dass Buddha um 500 nach der Zeitrechnung von Sri Lanka gekommen ist und in Kambodscha bis nach Angkor Wat gekommen ist. Und dort hätte man ihm denn die Tempelanlage geschenkt und er hätte sie zu einer buddhistischen Anlage umgewandelt. Das, der Widerspruch bei der ganzen Sache ist folgendes. In diesem Tempel gibt es 1000 oder gab es 1860 Apsaras, also sogenannte Himmelsmädchen. Ich hatte dort Gespräche geführt mit Professor Leisen von der Universität Köln, der dort ein Forschungsprojekt zur Sanierung, Steinsanierung geleitet hat, das Apsara-Projekt. Und diese Apsaras, alle vollbusig, also oberkörperfrei und alles Unikate. Das ist auch interessant. Nur ist es so, Buddha stand nicht auf Frauen und andere nachfolgend in der vedischen Kultur auch nicht. Also wer, zu welcher Zeit gab es die Situation, dass Frauen so eine dominante Rolle gespielt haben? Findet man übrigens auch in Sri Lanka, in Sirigiya, in diesem Felsen, im Dschungel, wo auch die Himmelsmädchen in der gleichen Art dargestellt worden sind, mit riesengroßen Kopfbedeckungen, blumiger Art. So, das nur am Rande. Das ungewöhnlich ist von der Tempelanlage, dass sie auch eine kosmische Mathematik enthält. Es gibt drei Ringe oder drei Rechtecke und auf jeder ist ein Turm. Heute teilweise zerstört, außen in den Außenring diese vier Türme relativ klein gewesen. Das kann man so ableiten. In der nächsten Rechteck wieder vier Türme, die aber schon größer waren. Und im inneren Rechteck waren die Türme relativ groß, wie man auch hier erkennen kann. Und dann, das sind zusammen 12. Und dann gibt es einen 13. in der Mitte, den sogenannten Prasat, den Hauptturm. Und da haben sie leider oben eine schöne Buddha-Figur reingesetzt. Ich wollte mich eigentlich dort mal platzieren, um zu sehen, wie die Energien sind. Die genießt nun die Statue von Buddha. Ich mache hier nochmal ein anderes Bild, was ich aus den Unterlagen bekommen habe der Franzosen, die mir der eine Professor zur Vorbereitung der Reise das ganze Buch kopiert hatte. Und da habe ich aber eins gemacht in Abweichung zu den Franzosen. Die haben die Außenmaße von der Anlage, also hier gemessen bis da, ja, und von hier bis da und innen auch. Aber als Bauingenieur weiß ich auch, dass man den Mittelpunkt markiert. Also habe ich das korrigiert, von diesen Mittelpunkten zu diesen und so weiter. Und dann habe ich rausbekommen, dass drei dieser Rechtecke genau 720 Ellen lang sind, aber kambodschanische. Die sind nicht mit den bisherigen Ellen vergleichbar, entsprechen aber auch einem kosmischen Maßsystem. Und wenn man beide Seiten links und rechts nimmt, kommt man wieder auf 1440. Also jetzt haben wir diese Zahlen mit 144, 1440 verschiedene Stellen bis hin nach Kambodscha. Also sind wieder Völker mit einem Wissen befruchtet gewesen, was sie gar nicht hätten haben können. Und dann ist die nächste Frage, wer hat es tatsächlich gebaut? Die gleiche Frage wie in Ägypten. Denn man muss sagen, vor 5000 Jahren, Cheops hatte dann eine Aktie von 0,000. Schäferin das Gleiche und Mykerinus auch nicht. So, und das kann ich beweisen und das werde ich im nächsten Buch deutlich darstellen. So, hier nochmal die Erwähnung. Und das mit den Türmen wird das Prinzip ab 12 zu 13 wieder. So, in Kambodscha habe ich die Gelegenheit genutzt, auch mit dem Professor an die Universität zu gehen, nach Siem Reap, Angkor University. Und wir haben dort Gespräche geführt mit dem Rektor und stellvertretenden Rektor, aber auch mit Dozentinnen. Und wir haben auch in einer Studienklasse Mini-Vortrag gehalten. So. Weil das gerade so schön dazu passt mit den Knochen, die beiden Dozentinnen, die verantwortlich waren für Anatomie, haben mich dann in diesen Raum geführt, wo ihre gesamten Unterlagen, Lehrmaterialien stehen. Und wir haben hier nochmal ein Bild aufgenommen mit dem stellvertretenden Rektor und mit Studentinnen und Studenten, die an der Schule gerade Unterricht hatten. Gut, es gibt noch mehr Bilder, aber da ist nicht das Entscheidende. Wo ist aber nun die ganze Verbindung zu einer kosmischen Ordnung? Man kann ja viel reden und ich möchte es halt gern konkret machen. Ich habe vor mindestens 15 Jahren Zugang bekommen über die Zwillingszellen des Uranfangs. Ja, das ist gar nicht so abwegig, weil eine Frau ja auch zwei verschiedene Zellen braucht, und zwar unterschiedliche, wenn sie ein Kind einmal auf die Welt bringen will. Und diese beiden Zellen haben ein inneres Schwingungsmuster. Wir haben also die Dualität mit einer inneren Schwingung der Polarität. Von links nach rechts, also wo wir auch gefühlsmäßig an einem Tag unterschiedlichen Schwingungszuständen unterliegen können. In einem Moment sind wir voller Euphorie und dann liegt im Postfach Strafzettel zu schnell gefahren. Also da kann man schneller mal von der einen Seite in die andere schwingen. So, und diese Schwingungsmuster sind die Grundlage auch für die Entstehung von Licht. Es gibt noch mehr, was da dran hängt. Es gibt dann auch sogenannte Zellvermehrungsprozesse. Aber das Entscheidende ist, dass eine Schwingung, wenn man die im Mittelpunkt nimmt und dreht die raus bis zu der Membran, das sind das 360 Grad. 360 zurück, drüben auch nochmal, zusammen 1440 Winkelgrade. Das heißt, diese Zahl 1044 hat primär ihre Herkunft aus kosmischer Genesis und nicht aus dem Denken der Menschen. Wir Menschen haben viel bekommen über Intuition. Davon habe ich genügend Erfahrung gesammelt. Ich weiß, wie das abläuft und andere Menschen kennen das Gleiche. Und nehmen wir jetzt mal etwas nur beispielhaft. Wenn wir auf eine Stirnseite von einer Zelle draufschauen und greifen ein Schwingungsmuster heraus, dann sieht das wie in dem linken unteren Bild aus. Tun wir eine noch im rechten Winkel herausgreifen, haben wir das Sonnenrad, was bei den Indern auch eine und den Veden eine große Rolle spielt. Und tun wir die Hälfte davon darstellen, dann haben wir das Yin und Yang. Mit anderen Worten, beide Symbolismen Yin und Yang entstanden vor dem Urknall. So, und dann möchte man mal erklären, wie Zellvermehrungsprozesse entstehen. Kosmischer Sex. Zu einem bestimmten Zeitpunkt, den ich beschreibe auch, rutschen beide Zellen etwas auseinander, die an der gleichen Stelle ursprünglich waren, und verhaken sich so, dass sie über den Mittelpunkt der gegenüberliegenden Zelle ihren Zentrierungs- oder ihren Randpunkt finden. Nun muss man noch wissen, dass jede Zelle Wirbel auf der Oberfläche hat, in einem System 6-10, 6-10, 6-10. Das hat was mit dem sumerischen Zahlensystem zu tun. Das hat etwas zu tun mit Platon, der nämlich behauptet hat, Ikosaeder und Dodekaeder haben etwas mit der Weltentstehung zu tun. Konnte ich früher nicht interpretieren, aber dann habe ich es begriffen, dass die Achsen in diesen beiden Systemen das A und O sind und dass beide Achsen oder beide Wirbel, ja, vibrieren und wie eine Membranpumpe erzeugen und Urstoff in die Mitte ziehen. So, und dann wird das in der Mitte, die Mitte ist so etwas wie eine Geburtskammer, eine Gebärmutter. Dort wird es verdichtet und für verschiedene Zwecke benutzt. Einmal Abgabe von Lichtquanten, für die, die nicht benötigt werden, Abgabe von Zwillingszellen und Aufrechterhaltung der eigenen Funktion und der Membran. So, und diese Hintergründe, dass sich hier Zellvermehrung beginnen, haben wir beim Menschen in dieser Form auch. Was, wenn ich das einmal anders erklären darf, das ist im Prinzip der Symbolismus des weiblichen Geschlechtsorgans. Und das der Symbolismus des männlichen. Und was macht die Schwingung? Die geht raus, kehrt wieder zurück. Raus und wieder zurück. Dreht sich dabei. Das heißt, was wir als Männer beim Geschlechtsakt machen, hat hier seinen Vorläufer. Und das finde ich schon mal ganz gewaltig. So, gehen wir mal weiter. Die Zelle hat natürlich auch eine Membran, damit alles nicht auseinanderfällt. Der Tannenzapfen zeigt uns eigentlich, das ist das Prinzip. Ich kann jetzt nicht alles erklären in der Kürze, aber eine Zelle hat Schwingungen, die außen drum rumlaufen und das ganze System halten. Das ist wie bei einer Zwiebel, die verschiedene Schalen hat, aber das ganze System hält. Und das gibt es linksrum und rechtsrum, wie auch hier. Und dann passieren nämlich wieder schöne Dinge. Eine einzelne Schwingung durchläuft 2 mal 1080 gleich 2160 Winkelgrade. Und ein Zehntel haben wir beim Knochen abgeleitet und bei der Cheops-Pyramide auch und Teotihuacan ebenfalls. So, wir möchten noch einmal festhalten, im Jugendalter ungefähr plus minus hat der Mensch 216 Knochen. Vorher waren es mehr und danach werden es wieder weniger. Nicht mehr so dramatisch, aber bis 204 oder wie andere Anatomen angeben, 214. So, und jetzt kommt noch etwas zu der kosmischen Ordnung. Diese dichte Zellpackung hat eigentlich nur die Hälfte, wenn man das alleine so betrachtet. Ich habe gezeigt, dass zwei Zellen ein unterschiedliches Schwingungsmuster haben. Ein so rum und das andere so rum. Und das Gegensätzliche ist das, was sich anzieht. Übrigens finden dort die Grundlagen für Magnetismus und Elektrizität auch ihre Grundlagen. Und es gibt bei dieser Zellvermehrungsprozessen den Zustand, dass irgendwann immer mehr entstehen, immer Zwillingszellen. Und dann mit einmal, die so nah sind, die gegenüberliegen, dass sie sich vereinen. Und dann sind an jeder Stelle zwei. Eine mit links und eine mit rechts drehenden Muster. So. Und dann haben wir nicht mehr 13, sondern haben wir 2 mal 12 plus 2 gleich 26. So. Was habe ich hier noch geschrieben? Ja, und dann erinnern wir mal an unseren Fuß, der 26 Knochen hat. und beide Füße zusammen, 52. Denn das ist ja an einer einzigen Zelle. Und die andere Zwillingszelle hat das Gleiche, auch nochmal 26. Dann haben beide Zwillingszellen zusammen 52 einzelne Zellen. Und 52 Knochen haben wir im Fuß. Und da möchte ich mal ganz salopp formulieren. Wir Menschen, wir stehen mit unseren Füßen auf einer kosmischen Ordnung. Egal, ob uns das gefällt oder nicht, egal, welche Religion wir angehören oder ob wir überhaupt mit einer höheren Ordnung nichts zu tun haben. Spätestens, wenn wir sterben, werden wir feststellen, dass wir doch eine Seele haben und dass die Seele ein additives Wissen über viele Leben hat. Und ich kann sagen, ich habe eine alte Seele, eine sehr, sehr alte. Zum Glück sehe ich nicht so alt aus. Ja, das muss ich auch noch betonen. So, was wir noch haben, ist eigentlich das, was dem Menschen auch intuitiv gegeben worden ist. Die 12 Stunden des Tages, die 12 Stunden der Nacht und bei der Uhr die zwei Hauptzeiger in der Mitte. Finde ich genial, eine ganz geniale Symbolik, die damit verbunden ist mit kosmischer Ordnung. Und hier zeige ich nochmal das, was ich angesprochen habe mit den Wirbeln. Ein Ikosaeder, was Platon gesagt hat, gehört zur Weltentstehung, und das Dodekaeder. Das ist letztendlich ein Fußball aus Dreiecken und das ein Fußball aus Fünfecken. Entscheidend sind aber die gegenüberliegenden Ecken. Und die sind durch Wirbel verbunden und erzeugen einen Jojo-Effekt, der dann immer abwechselnd 6-10, 6-10 erzeugt. Und das führt zu der Lebensfähigkeit. Was machen denn wir Menschen? Wir atmen und wir heben den Brustkorb und senken den Brustkorb. Das ist genau das, was uns lebensfähig macht, dass wir atmen können. Ja? Dann muss man aber noch ergänzen, wenn das 6 Wirbel sind und 10, sind zusammen 16. Aber ein Wirbel hat ja 2 Enden. Und wie bei einem Hurrikan sind das Öffnungen, die in der Mitte Wirbel etwas konzentrieren und verdichten. Also hat das 32 insgesamt Öffnung, dieser Wirbel. So, da komme ich dann nochmal zurück. In der Mitte, ich habe dann einmal das mit einem 3D-Programm realisiert und dann habe ich festgestellt, dass beim Ikosaeder innen ein Dreieck entsteht, allerdings so ein konkaves, ja, so und so. Und bei dem Dodekaeder innen ein Fünfeck, auch ein konkaves. Und diese Zellen in der Mitte, diese Geburtszelle oder Gebärmutter, atmet genau, sie vibriert. Und deswegen haben wir ein Herz, was auch vibriert, was uns ebenfalls zur Lebensfähigkeit mit erzeugt. Deswegen haben wir einen Magen, der genau in der Mitte das verarbeitet. Das heißt, der Mensch hat immer Symbolismen in einer höheren, viel höheren Qualitätsstufe im Verlauf einer späteren Entwicklung, wo man ableiten kann, es hat irgendwo mal seinen Anfang gefunden. Wie bei einer Matrioschka-Puppe, die im Kleinen, in dem Großen, der großen Matrioschka-Puppe auch verborgen ist und dasselbe System aber enthält. Der Anfang, so. Und jetzt kommen wir nochmal zu den 32 zurück. Was haben wir denn? 16 Zähne oben und 16 Zähne unten. So, und wir brauchen diese Zähne, um unsere Nahrung aufzunehmen und zu zerkleinern. Das heißt, auch das ist in einer kosmischen Ordnung genau vorgesehen und genau deswegen und sind nicht eine x-beliebige Anzahl. Wir haben also viel Ordnung in unserem Körper, obwohl es uns nicht so bewusst ist. Wir lernen das ja nicht in der Schule. Niemand erklärt uns das. Und Sie können Ärzte fragen, warum wir 32 Zähne haben. Die werden Ihnen alle möglichen Antworten geben, bloß keine, die richtig ist. So, und noch etwas, was ich wunderbar finde, das ist nochmal die Ableitung aus dieser dichten Zellpackung. Wenn man jeden Mittelpunkt so einer Zelle nimmt, kann man genau von innen nach außen, von der mittigen, 12 Verbindungen erkennen. Und diese 12 Verbindungen erzeugen sowas wie Wechselstrom. Sie sind aber die Grundlage für die 12 Meridiane am Körper. Und dass das wieder zurückgeht, hin und her, ja, ist ein Zeichen des Wechselstromes. Und die Meridiane, die Energie, die gehen ja nicht bis zu den Fingerspitzen, teilen sich auf und dann sagen sie Tschüss. Nein, nein. Wenn das der Fall wäre, würden wir tot umfallen. Oder würden gar nicht existieren. Also, Meridiane haben ihre Begründung dort. Energiemeridian. Und jetzt mache ich noch etwas, um den Atomwissenschaftlern noch ein Bild Paroli zu bieten. Wenn es heißt dritte Dimension, Länge, Breite, Höhe, dann ist meine saloppe Frage immer, und wo liegen bei Ihnen die Gefühle? In der Länge, in der Breite oder in der Höhe? Die Frage ist sicherlich doof, aber bewusst gestellt. Warum? Egal wie wir uns bewegen, wir haben immer Gefühle und, oder Schwingungen im Körper. Und deswegen muss man das System dieser Schwingung auf alle drei Achsen nehmen. Also von hier ein bisschen verlängern bis da, von hier verlängern bis da und die Höhe bis da. Und dann haben wir genau diese 3 mal 1440, die übrigens dann 4320 sind. Und ein Zehntel davon ist abgeleitet der ursprüngliche Kammerton A mit 432 Hertz. Ja? So, die vierte ist nichts anderes als ein Vierachsensystem. Und wir können das allerdings nicht erfassen. Um das mal deutlich zu machen, nur eine entfernte Analogie. Wenn ich jemanden jetzt auffordere und sage, tu mal deinen Kopf genau hineinhorchen, was wird gerade auf ARD gebracht? ZDF, RTL und so weiter, können wir nicht erfassen. Ist nicht möglich. Wir sind einfach davon abgeschnitten, von bestimmten Informationen zum Schutz. Jetzt muss ich sagen, zu viel Müll im Kopf ist nicht sinnvoll. So, aber eine vierte Schwingungsdimension ist für uns nicht erfassbar, weil unsere subatomaren Teile im Körper nicht vierachsige Schwingungsmuster erfassen können und nicht mit denen in Übereinstimmung gehen können. Um das mal bildhaft zu sagen, wenn einer meiner kosmischen Freunde hier steht und hilft mir, genügend Energie für diesen Vortrag zu haben, dass ich auch möglichst das Richtige erzähle und keinen Schwachsinn, dann sehen Sie den nicht. Aber er ist da. Und ich habe schon Vorträge erlebt, wo Menschen, vor allem Frauen, gesagt haben, wer war denn das, wer neben ihnen gestanden hat? Sollte man beachten. Und das ist für die Politiker natürlich ein Riesenproblem. Die können nämlich auch, sagen wir mal, bei einer Sitzung der Staatsmänner dabei sein. Sie können bei einer Kanzlerin im Arbeitszimmer dabei sein. Sie können in die Geheimunterlagen mit reingucken. Mit anderen Worten, die wissen alles. Die wissen alles. Man kann vor denen nichts verbergen. Und wenn das die Politiker wissen würden, dann müsste man eigentlich vermuten, dass sie sich einen Tunnel von der Arbeit bis nach Hause bauen lassen würden, damit sie ja keiner sieht. Und da kommen wir an ein viel anderes Thema, nämlich an politische Grundfragen. So, jetzt sind wir fast am Ende und da möchte ich noch einmal erinnern an das hier. Ich sagte vorhin, dass das eine wichtige Sache ist, wo ich erst zum Schluss drauf komme. Meine Frage war eines Tages an einen der Erzengel, mit denen ich auch Kontakt habe. Die Skeptiker sollten mal weghören. Sie werden spätestens merken, wenn sie sterben, dass es doch noch ein bisschen mehr gibt. Habe ich gefragt, wie hat Gott den Zentimeter festgelegt? Und ich habe keine Antwort bekommen. Ich habe minutenlang gewartet und dann habe ich gesagt, wenn du es nicht weißt, dann frag doch mal, lieben Gott, der wird es doch wohl wissen. So, ich vermute mal, dass es dann so ein bisschen Konferenzschaltung gegeben hat, ob ich das wissen darf oder nicht. Und dann passierte Folgendes. Aus dem Nebel erschienen die Hände Gottes mit der Erde in verkleinerter Form. Und sie wurden mir immer näher gebracht bis zu meinem Gesicht. Und ich muss vermuten, dass sie mein Gesicht berührt haben. Und in dem Moment habe ich so eine starke Intuition bekommen. Und ich habe nur, danke, 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 ich habe alles begriffen. Was so in Bruchteil einer Sekunde in einen Kopf reinkommt, das ist unwahrscheinlich viel. Und ich habe Folgendes verstanden. Dass das, was hier steht, eine Grundlage ist. Der Gott hat nicht direkt gesprochen mit mir. Er hat mir die Intuition gegeben. Und die war, wenn ich irgendwo im Universum, in einem Sternensystem vorhabe, Lebensformen zu entwickeln, dann wird dieser Planet bestimmten Bedingungen gehorchen müssen. Und die sind genau nach diesen Prinzipien. Und die 500 Millionen, 500.000 Zoll bedeuten in einer göttlichen Übersetzung, du lebst auf der Erde, um dich geistig zu vervollkommnen. Und du hast die Möglichkeit, das im Positiven wie im Negativen. Das heißt, in einem anderen Sternensystem ist es genauso. Nur der Gott hat den Zentimeter anders festgelegt. Er hat mir nämlich nicht gesagt, wie groß er ihn gemacht hat. Das ist meine Entscheidung. Das kam bei mir so durch. Ja? Also seine in dem Fall. Die 220 Millionen sakrale Ellen, die dem alten Propheten auch schon bekannt waren, das bedeuten, du lebst auf einer Erde, um geistig wach zu werden, um zu begreifen, dass alles aus ein und derselben Quelle kommt. Es ist ein Erkenntnisprozess und jede Null bringt ein zusätzliches Potenzial. Und die 12 Millionen Hunab, deswegen spielt die 12 auch noch so eine wichtige Rolle, ist, die Erde ist ein kleiner, superholographischer Abdruck im Universum, wo die gleichen Gesetze gelten wie oben, so unten. Und diese Ziffernfolge 127, 127, alles hier angegeben, die doppelte mit plus minus. Ich habe vorhin mal gezeigt, links unten den Symbolismus der 127 und der 254. Sie bedeuten, du lebst auf einer Erde, um dich stufenweise zu entwickeln. Du hast die Möglichkeiten, das im Positiven wie im Negativen. Also wird ein System auf einem anderen Planeten immer die gleichen Prinzipien enthalten. Die Erde wird dort in einem Toleranzbereich in größeren, in kleineren Zentimeter haben. Sie wird die Dualität haben bei den Lebensformen und die Polarität. All das, was ich hier gezeigt habe, ist kosmisches Grundwissen für andere Zivilisationen ebenfalls. So, das wären wir an der Stelle. Was ist also im Endeffekt zu sagen? Wir Menschen enthalten Prinzipien einer kosmischen Ordnung, die durch den Zufall so nicht entstehen kann. Keiner kann erklären, keiner der Atomphysiker, wie die dichte Zellpackung entsteht, warum diese Erscheinung am Menschen in dieser symbolhaften Form nachgewiesen werden kann. Und jetzt kommt noch ein schöner anderer Spruch. Ich hatte schon einmal die Frage gestellt oder die Aussage getroffen, stellt euch vor, stellt euch vor. Ein Chirurg hat eine Frau bereits auf dem Operationstisch, weil sie dringend operiert werden muss. Er hat sie schon aufgeschlitzt und dann fragte eine der Krankenschwestern, sagen Sie mal, haben Sie eine Idee, wie wir jetzt weitermachen? Tolle Frage. Ja? Ich habe die bewusst so formuliert. Warum? Alles, was wir Menschen machen, geht zuerst durch den Kopf. Egal welchen Beruf wir nehmen, ob ein Malermeister, ein Architekten, egal, können wir nehmen durch die Bank. Alles machen wir zuerst. Nun heißt es aber so schön, der Mensch enthält, oder der Mensch, Gott schuf den Menschen nach seinen ihm innewohnenden Prinzipien. Dann muss es doch dort genauso gewesen sein. Dann ist doch der Schöpfergott nicht ein Chaot und macht das wie bayerische Prinzip. Schauen wir mal, was aus dem Zellhaufen raus wird. Nein, nein. Dann heißt es, es würde eine sinnvolle Realisierungsetappe geben. Dann drehen wir mal die Darwin'sche Lehre um 180 Grad genau zurück. Und dann stellen wir fest, alles, was es gibt, baut auf. Und die Amerikaner haben einmal dieses Konzept für den Mars festgelegt, wie müssten wir vorgehen, um auf dem Mars Menschen ansiedeln zu können. Was wäre notwendig? Von Bakterien angefangen, die Steine zersetzen, wie Moose vorne, die an denen weiterarbeiten, um dann Sauerstoff zu erzeugen. Also man hätte eine Kette. Und irgendwann will der Mensch auch nicht an Stein lutschen, sondern er möchte auch eine Umgebung haben und möchte lebensfähige Lebensmittel haben. Also gibt es eine unheimlich lange Kette. Und diese Kette ist auch geplant für den Menschen. Und zwar so, dass wir die Möglichkeit haben, das auch andersrum darzustellen, wenn wir keine Ahnung haben. Und wenn ich keine Ahnung habe, dann gehe ich auf die Position von Darwin und sage, alles durch Zufall. Alles durch Zufall. Ja? 27 Knochen, reiner Zufall. Ja? 27 auch da und so weiter. 12 mal 12 hier. Nein. Wir wollen mal diese Theorie vergessen. Es gibt eine Ordnung innerhalb des Menschen, die man erklären kann. So, und man kann auch die verschiedensten Naturgesetze erklären. Das ist eine andere Geschichte und die lassen wir mal weg. Jetzt hatte ich gehe mal mit einem Blick noch mal kurz zurück, hier gezeigt, plus minus, plus minus, plus minus. Was ist denn dahinter verborgen? Es gibt zwei Seiten in der einen Entwicklung, in der anderen. Aber es steht da nicht 128 zu 127. Das heißt, jede dieser Dinge, die wir kennen aus dieser kosmischen Genesis, enthalten Prinzipien einer Toleranz. Und Toleranz heißt innerhalb von Grenzen. Da gibt es eine nach links, da gibt es eine nach rechts, nach oben, nach unten, nach hinten und nach vorn. Und das ist einer der Gründe, warum bestimmte Lebensformen von Affenformen, ja, die Australopithecus und Neandertaler, zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr hier auf die Erde gepasst haben. Sie wurden durch energetische Prozesse hinweggenommen, ausgelöscht. Und jetzt wird es spannend, wenn wir die Toleranz mal weiterdenken und wir leben in einer Zeit, wo viele Politiker außerhalb der Toleranz liegen. Wir Menschen haben das Ziel, uns geistig zu entwickeln. Und was macht man aktuell? Systematisch verblöden. Und dieser traurige Aspekt hat seinen Grund und hat im gewissen Grad auch seine Berechtigung, nämlich damit wir geistig wach werden, damit wir begreifen, das Negative kann niemals das Ziel sein. Und das Negative hat aber den Vorteil, dass man sich als Mensch Gedanken macht, wie müsste es besser aussehen. Das nächste ist, dass Menschen, die in das System ein zukünftiges nicht hineinpassen, nicht mit können. Sie haben zwei Möglichkeiten. Sie bleiben auf dem Planet der Affen oder sie sterben weg und haben in einem nächsten Leben die Chance, wieder aus ihren Fehlern zu lernen. Und diejenigen, die geistig wach sind, kommen weiter. Und da weiß ich auch schon ein bisschen was. Und viele, die in der Literatur, der esoterischen Literatur, die ja eine Wissenschaft ist, wenn man sie von Müll befreit, wissen schon, dass es auch höhere kosmische Dimensionen gibt, wie ich es ja erklärt habe. Und wie ist das? Wir sind in der dritten Schwingungsdimension. Ja? Und da muss ich mal so ein ganz drastisches Beispiel sagen, vergleichsweise. Ja? Nicht die Nase rümpfen. Es ist ungefähr so wie eine lange Leiter und wir stehen auf der dritten Stufe. Und diese dritte Stufe steht im Hühnerstall, aber noch genau in der Scheiße. Ist leider so. Deswegen haben wir hier so viele Probleme. Und wir müssen diese Negativität erfahren und lernen, damit wir wissen, was gut ist. Man lernt nur das Gute kennen, wenn man weiß, was auch schlecht ist. Also nicht das Prinzip, wenn wir gestorben sind, dann kann ich mal 72 Jungfrauen mir bestellen und dann kommandiere ich mal dem lieben Gott rum, heute habe ich Hunger und so weiter. Ich möchte gerne mal baden gehen, was weiß ich noch alles, ja. Und ach ja, von den 72, heute bereitest du dich mal für heute Abend vor und du für morgen und du bist nächste Woche dran. Dann muss ich sagen, das ist einfach Dummheit. Hochgradige Dummheit. Was ist denn die Konsequenz? Jemand, der nicht weiter wachsen will, der nicht
aufsteigen will in höhere geistige Sphären, wird immer fauler mit seiner Seele. Er macht nichts mehr. Er lässt sich nur noch bedienen. Und dieser faule Sack denkt noch, der Gott tut ihn rund um die Uhr bedienen. Na, da hört es aber auf. Also, diese Prinzipien der Toleranz haben alle ihre Grenzen, wie ich gesagt habe. Und das werden unsere Politiker noch spüren. Auch wenn sie gegenwärtig damit nicht leben können und das nicht wollen. Und dass wir eine Seele haben, steht fest. Da gab es vor kurzem einen Film, noch mal einen alten, Sam, ein amerikanischer Film, wo ein von einer Frau der Freund umgebracht worden ist und der als Seele dann versucht hat, ihr zu helfen und sie zu warnen. Da gibt es mittlerweile eine ganze Menge dieser Filme. Regisseure und Drehbuchautoren schreiben mehr und mehr Drehbücher für Filme, die geistige Dinge im Hintergrund beinhalten. Und wenn ein Mensch glaubt, das ist nur ein Science-Fiction-Buch oder ein Film, ja, irrt er sich ganz gewaltig. Die wissen schon ein bisschen mehr. So wie viele andere Menschen auch. Wir sind ja nicht die Einzigen. So, und damit möchte ich eigentlich zum Schluss kommen. Hier wäre nur noch mein Buch angeführt. Nicht, damit ich die Verkaufszahlen anhebe, sondern ich möchte auch nicht, dass meine Bücher im Regal stehen bleiben. Es ist anspruchsvoll. Ich schreibe keine Harry Potter Bücher. Es ist schon ein bisschen stark wissenschaftlich und man muss Geduld aufbringen und muss auch nicht alles lesen. Wer braucht alle Detailwissen? Ich mache das in erster Linie natürlich auch für die Kritiker. Sollen sie sich doch mal daran die Zähne ausbeißen? Wer will denn da mich kritisieren? Bis jetzt hat noch keiner geschafft. Noch keiner. Also wollen wir mal der Zukunft positiv entgegengehen. Ich habe jetzt übrigens vor ein paar Tagen gesehen, dass die Thalia-Buchhandlung und der Hugendubel, ja, auch mein Buch schon im Angebot haben. Von anderen weiß ich nicht, habe ich nicht alles verfolgt. Aber es ist bemerkenswert, nicht nur, dass die Zugriffe auf meine Internetseiten massiv zugenommen haben, andere werden auch langsam wach und denken, so dumm kann der Klitzke gar nicht sein. Also an der Stelle möchte ich Schluss machen. Wir kommen zum Ende. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit im Internet und hier. Hier ist es natürlich ein bisschen kleiner, weil noch dieser Zirkus besteht. Aber alles Gute beim geistigen Erwachen für alle anderen auch. Tschüss.